Hippogreife. Herrlich, nicht wahr?
Das war ein Zitat über Seidenschnabel. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Seidenschnabel.
Ein Hippogreif.
Oder Schnabel, wie wir ihn auch nennen.
Oder auch Schnäbelchen. Wann und wo Seidenschnabel geboren ist, wissen wir nicht. Vielleicht ist er schon auf dem Hogwarts-Gelände geboren und wohnt seitdem dort. Oder er kam erst später dazu.
Wir kennen Seidenschnabel als Hippogreif auf dem Gelände Hogwarts. Hippogreife bekommen wohl oft sehr symbolische Namen, weil Seidenschnabel hat vielleicht einen seidigen Schnabel, keine Ahnung. Später hat er ja noch einen zweiten Namen, nämlich Federflügel. Und ich würde behaupten, die Namen sprechen dann für sich. Im Englischen heißt Seidenschnabel Buckbeak. Und Beak ist der Schnabel und Buck ist umgangssprachlich ein wilder, draufgängerischer Kerl.
Okay, draufgängerischer Schnabel.
Genau. Da wäre auch eine komische deutsche Übersetzung. Ich finde, Seidenschnabel ist voll okay.
Voll schön. Oder wie ist bei Hogwarts Legacy? Wolkenschwinger heißt doch.
Ja, auch schön.
Auch voll schön.
Stimmt.
Dann kommen wir mal zu seinem Aussehen. Als Hippogreif hat er den Körper, die Hinterbeine und den Schweif eines Pferdes und der Kopf, die Flügel und die Vorderbeine sind die eines Adlers. Oder zumindest als eines Greifvogels. Er hat schimmerndes Gefieder und das geht so allmählich in das Fell über. Das Fell ist sturmgrau und die Flügel sind etwa 4 Meter lang. Außerdem hat Seidenschnabel wie alle Hippogreife leuchtend orange-rote Augen und einen stahlfarbenen Schnabel.
Genau, und er hat natürlich auch sehr scharfe Krallen an den Vorderbeinen. Und die sehen sogar todbringend aus. Es gibt aber natürlich nicht nur sturmgraue Hippogreife, sondern in ganz unterschiedlichen Farben gibt es die, zum Beispiel in Bronze, Rostrot, Schimmernd, Kastanienbraun und Tintenschwarz. Hippogreife sind magische Tierwesen und sie sind den Greifen sehr ähnlich, die anstatt ja vom Pferd die Körperteile eines Löwens haben. Und die wurden ja auch gar nicht von J.K. erfunden, sondern Hippogreife existieren in vielen Mythen und Sagen, aber J.K. hat sie eben für ihr Harry Potter-Universum auch genutzt.
Voll schön eigentlich. Ist doch eigentlich aus der griechischen Mythologie.
Genau. Und deswegen findet man das auch im Namen wieder. Also im Englischen heißt es ja Hippogriff und da ist ja auch der Griffin, also der Greif, mit im Namen drin. Und Hippos ist eben auf Griechisch das Pferd. Und Hippogreife wurden vom Ministerium mit 3 Xen klassifiziert und das bedeutet, dass sie von fähigen Zauberern zu bändigen sind. Und das Züchten von Hippogreifen ist auch eine angesehene Karriere und man sagt sogar, dass Newt Scamanders Mutter eine bekannte Züchterin von Hippogreifen gewesen sein soll.
Hippogreife ernähren sich sowohl von Insekten, aber auch von kleineren Säugetieren oder auch Vögel. Die können sie auf der Erde fangen oder auch im Flug. Sie sind auf jeden Fall Fleischfresser und Raubtiere. Hippogreife haben ein einziges Mal pro Jahr Jungtiere. Die brüten sie auch. Ich stelle mir das ganz komisch vor, ehrlich gesagt, wie das funktioniert. Das Jungtier ist in so einem erdnahen Nest, aber es geht ja auch nicht anders, weil die sind ja sehr groß. Was für ein Baum soll das sein? Und wenn die so in Wäldern und auf Wiesen leben, dann ist wahrscheinlich auch so eine Felswand oder so auch total unpraktisch. Deshalb ist das auf dem Boden. Die Jungtiere schlüpfen dann nach 24 Stunden. Das geht ziemlich schnell, ehrlich gesagt.
Das ist super schnell, ja. Aber das Ei ist ja auch so super zerbrechlich und wahrscheinlich könnte das, also es ist einfach zu gefährlich, da länger zu warten und deswegen hat die Evolution das so entschieden.
Das kann sein. Die Jungtiere erlernen das Fliegen innerhalb einer oder weniger Wochen und sie können ja dann auch in wenigen Monaten schon größere Strecken zurücklegen. Das finde ich allerdings nicht so überraschend, muss ich ehrlich sagen, weil Zebrababys oder Gnubabys können sofort mit der Herde mitrennen nach ein paar Stunden. Das macht ja total Sinn, dass die ziemlich fertig auf die Welt kommen, um eben mit der Herde mithalten zu können. Weil sonst sind die ja so ewig auf Schutz angewiesen. Und Pferde zum Beispiel, also so Fohlen, können ja auch direkt mitmachen. Die sind dann halt nur kleiner. Aber es sind ja schon richtige Tiere. Und so ist das bei den Hippogreifen auch.
Genau. Und wir hatten das ja auch, glaube ich, schon in der verbotenen Waldfolge gesagt, dass wir eher vermuten, dass Hippogreife sich viel in der Luft auch aufhalten und eben nicht nur zu Fuß unterwegs sind. Und deswegen haben sie sich da einfach angepasst, die Babys.
Ja. Ich stelle mir das so putzig vor, ich möchte auch ein Baby-Hippogreif haben.
Ja, aber es soll dann auch klein bleiben, bitte.
Natürlich.
Ja, freilebende Hippogreife können zwar sehr gefährlich sein, aber wenn sie gezähmt werden, das können ja nur ausgebildete Hexen oder Zauberer, dann können sie auch Menschen zugewandt sein. Sie sind ja recht auffällig, weil sie ja eben auch herumfliegen. Und deswegen wird Besitzern oder Züchtern von Hippogreifen aufgelegt, dass sie einen Desillusionierungszauber verwenden, damit eben die Muggel die Hippogreife nicht am Himmel sehen können. Und der persönliche Transport mit Hippogreifen ist verboten, genau wegen dieses Geheimhaltungsabkommen. Das wäre einfach zu auffällig.
Aber ich glaube auch, dass Hippogreife nicht gerne als Reittier verwendet werden. Mhm. Oh, selbst wenn die Menschen mögen, in wenigen Ausnahmen wahrscheinlich, dann machen sie es bestimmt nicht so gerne. Bei Seidenschnabel ist das, denke ich, ein bisschen was anderes. Da führen ja viele Umstände dazu, dass er in dieser Situation ist.
Ja, genau.
Und ich denke, dass Seidenschnabel da eine Ausnahme ist, aber sonst sind die, glaube ich, da nicht so, mögen die das einfach nicht. Die sind ja auch viel zu stolz. Also Hippogreife sind super stolze Tiere, sie sind super misstrauisch und reagieren ja auch total stark auf Beleidigungen.
Mhm.
Und sie mögen es ja auch nicht, wenn man sich ihnen unerwartet nähert, und da ist es eigentlich auch egal, ob du aggressiv bist oder nicht. Das können die einfach nicht ab und dann werden sie eben gefährlich. Also es gibt da so ein paar Regeln zur Kontaktaufnahme. Man sollte auf jeden Fall Augenkontakt halten und sich auch verbeugen. Das mögen die sehr gerne. Anschließend muss man kurz ein bisschen abwarten und warten, ob der Hippogreif das auch erwidert und ob der das gut findet. Und erst wenn das passiert ist, dann kann man ihn berühren. Andernfalls sollte man sich am besten ganz langsam zurückziehen und hoffen, dass der Hippogreif sich nicht fixiert hat auf dich.
Also auf der einen Seite finde ich es voll schön, dass es so höfliche Tierwesen gibt. Also ich meine, der Hippogreif ist ja ähnlich höflich, der verbeugt sich dann ja auch, wenn zugewandt ist und so. Aber ich finde es auch ein bisschen dramatisch und auch ein bisschen Diva-mäßig, muss ich sagen. Also wenn man so genauer drüber nachdenkt, denke ich mir so, okay, übertreib.
Ja, das stimmt voll.
Ja, und grundsätzlich kann man sagen, dass Hippogreife so zwischen 25 und 30 Jahre alt werden übrigens.
Ist das nicht bei Pferden auch so?
Wir wissen ja, dass Hagrid eine Herde Hippogreife auf dem Hogwarts-Gelände hat. Er hat sie gezähmt und sie gehören ja auch mit zum Gelände und dem verbotenen Wald dazu. Und in seinem Unterricht pflegemagischer Geschöpfe, da möchte er die Hippogreife seinen Schülern vorstellen und er holt sie auf die Koppel, wo die Schüler ja warten. Und jeder Hippogreif hat erstmal ein Lederband um den Hals, an dem eine Kette hängt und an dieser Kette hat Hagrid die Hippogreife sozusagen zum Führen. Und er erklärt dann auch sehr ausführlich, dass Hippogreife eben stolze Tiere sind und was es braucht, um sich ihnen zu nähern. Das hattest du ja gerade schon beschrieben. Aber leider hören Malfoy, Crabbe und Goyle bei dieser Erklärung nicht zu. Harry meldet sich ja freiwillig, um es vorzumachen und Hagrid holt dann Seidenschnabel her und löst ihn von der Kette. Und wir wissen ja, dass das alles gut klappt. Harry soll auch nicht so viel blinzeln, da werden nämlich Hippogreife skeptisch. Dann verbeugt Harry sich, aber Seidenschnabel reagiert erstmal nicht. Hagrid will darauf hin, dass Harry sich langsam zurückzieht, aber dann knickt Seidenschnabel doch ein und verbeugt sich. Und das ist natürlich ganz toll. Hagrid ist auch total begeistert. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Wir wissen es ja.
Ja, genau.
Ja, jetzt darf Harry auch Seidenschnabels Kopf tätscheln. Und das gefällt dem auch richtig. Der schließt so die Augen. Das finde ich richtig süß, wie bei so einer Katze, die man krault.
Ja.
Und dann möchte Hagrid, dass Harry auf ihm reitet. Also auf seinen Schnabel, nicht auf Hagrid. Das klang gerade komisch.
Oh Gott. Ja.
Ja, und Harry steigt dann mit dem Fuß auf den Flügel und schwingt sich auf den Rücken von Seidenschnabel. Ich finde, das klingt jetzt nicht sonderlich angenehm. Also warum sollte man auf diesen Flügel steigen? Das klingt doch irgendwie,
ja.
Scheint aber zu funktionieren. Und Hagrid warnt ihn dann ja auch noch, ja, reiß ihm mal besser keine Federn aus. Es ist aber auch schwierig, weil Harry weiß überhaupt nicht, wo er sich dann festhalten soll, weil alles ist ja voller Federn. Und dann klatscht Hagrid Seidenschnabel auf den Hintern und Seidenschnabel spannt seine langen Flügel aus. Und Harry kann sich dann nur noch so um den Hals festhalten und dann geht's los in die Luft.
Ich finde, da hat man schon eine sehr konkrete Vorstellung, wie das ist, weil das im Film ja auch so dargestellt wird. Und gerade diese Szene mit seinem Schnabel ist doch sehr intens. Ich weiß, dass du die nicht so gerne hast.
Ja.
Aber das liegt weniger an Seidenschnabel, mehr an Harry, der da so rumkreischt.
Ja, wobei, also die Szene noch auf dem Boden bis dato, das finde ich alles okay. Und ich muss auch sagen, das liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich mich halt immer an dem Buch orientiert habe, weil im Buch wird dieser Flug ja nicht als so super positiv beschrieben. Also wie im Film, ja, da ist ja, das ist ja das Beste, was Harry je passiert ist. Und ich sehe auch den Punkt, ich finde es voll schön, wie Seidenschnabel da rumfliegt und so, aber dieses, wie Harry dann da so schreit, das finde ich ein bisschen unangenehm.
Das ist ein bisschen cringe, das stimmt. Aber wir haben das alle sehr präsent im Kopf, finde ich, weil das doch sehr einschneidend ist, diese Situation.
Ja.
Deshalb weiß ich nicht, ich mag das. Ich mag auch, wie das im Buch ist tatsächlich. Weil auch im Film dieser Wald so authentisch und so atmosphärisch dargestellt ist.
Ja, das stimmt. Ja, und auch Hogwarts und was man so sieht, den See und so, das ist alles sehr atmosphärisch.
Ja. Man taucht halt jetzt, finde ich, wenn man es dann später nochmal liest, nochmal tiefer da rein. Also ist mir zumindest aufgefallen, da dachte ich mir so, wow. Also ich konnte mir das noch besser vorstellen, deshalb fand ich das richtig toll.
Ja, im Buch ist es so, dass Seidenschnabels Flügel ja so heftig ausschlagen und Harry ja jeden Moment irgendwie fast runterfällt. Und er sich ja auch nicht traut, sich an den Federn festzuhalten. Und auch Seidenschnabels Hinterteil hebt und senkt sich mit jedem Flügelschlag. Und Harry wippt dann so vor und zurück. Das stelle ich mir irgendwie ganz lustig vor, wie er die ganze Zeit so hin und her wippt. Ja, und im Buch ist es ja auch ein ganz kurzer Flug. Also Seidenschnabel fliegt einmal um die Koppel herum und dann gibt es einen steilen Sinkflug. Und Harry hat mal wieder Angst abzurutschen. Und der Aufprall ist auch relativ schmerzhaft. Wahrscheinlich, weil die vier Füße ja nicht so richtig zusammenpassen von Seidenschnabel. Und ja, dann ist das Spektakel auch schon vorbei.
Naja, und sein Schnabel ist es ja wahrscheinlich auch nicht gewöhnt, dass jemand da mitfliegt, sodass er ja wahrscheinlich auch...
Ja, es interessiert ihn wahrscheinlich auch nicht, ob die Landung jetzt angenehm ist oder nicht, ne?
Ja, genau. Vielleicht weiß der ja auch gar nicht, dass es da vielleicht sanftere Lösungen für gäbe, weil es ja nie jemand trainiert hat. Also ich finde es okay.
Ja.
Also die meisten Schüler sind ja auch total begeistert von der Situation. Hagrid ja sowieso, ne? Der lobt Harry ja über alle Maßen.
Ja, schöne Sache, Harry, schön.
Ja. Und Harry ist aber so ein bisschen als gutes Beispiel vorangegangen, weil jetzt sich auch andere Schüler trauen, auf die Koppel zu gehen und sich sie versuchen sich dann vor den Hippogreifen zu verbeugen und eben auch Kontakt aufzunehmen. Es gibt natürlich auch Schüler, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, das ist natürlich auch Neville, muss man sagen. Ron und Hermine üben auch mit einem anderen Hippogreif. Ja, und irgendwie hat Draco... Ich denke, dass er schon gehört hat, wie man sich mit Hippogreifen auseinandersetzt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er das sowieso schon weiß. Ist ja ein magisches Tierwesen. Im Hause Malfoy könnte ich mir vorstellen, dass da durchaus ein bisschen Bildung, was das angeht, geschehen ist vorher. Deshalb, ich glaube, er macht das absichtlich. Er beleidigt Seidenschnabel und nennt ihn ja irgendwie hässliches Scheusal.
Ja, aber nämlich ganz kurz noch dazu, weil er hat sich ja vorher verbeugt vor Seidenschnabel. Also das... hat er mitbekommen. Und auch Seidenschnabel verbeugt sich ja vor Draco. Also das, der Anfang hat ja erstmal geklappt. Und ich glaube, da hat er noch zugehört. Oder das, wie du schon gesagt hast, das ist vielleicht ja auch so Common Sense. Das ist etwas, was man weiß als Reinblut. Ja. Aber das mit dem Beleidigen hat er offenbar nicht ganz verstanden. Das ist halt das Problem.
Ja, genau. Und darauf reagiert Seidenschnabel ja sofort und schlägt dann ja mit seinen Krallen zu. Und wir wissen, dass Draco übermäßig dramatisch ist. Aber ich glaube, es tut wirklich arg weh, weil es blutet auch sehr doll tatsächlich.
Ja.
Weil die haben eben diese messerscharfen Krallen.
Mhm.
Was wahrscheinlich ganz gut ist für Draco oder für alle, die sich mit einem Hippogreif anlegen, die haben ja kein Gift in den Krallen oder so.
Ja.
Das heißt, es ist ja jetzt nur wahrscheinlich eine Fleischwunde, die lässt sich ja sehr gut heilen.
Ja, das stimmt.
Hagrid kommt ja dann auch schnell.
Ich habe mich noch gefragt, also ich meine, das spielt wahrscheinlich auch viel eine Rolle, wie Draco das sagt, also der Ton.
Mhm.
Aber wir gehen doch jetzt schon davon aus, dass Seidenschnabel jetzt nicht wortwörtlich verstanden hat, was Draco da sagt. Oder können die jetzt plötzlich Englisch?
Nee, aber ich denke, dass das mit Körperhaltung zusammenhängt, dass die wahrscheinlich recht feinfühlig sind. Ich meine, es ist ja ein sehr mystisches Tier und ich könnte mir vorstellen, dass die auch so ein bisschen Intentionen von Menschen lesen können und so ein bisschen das alles passiert wahrscheinlich sehr nonverbal über... Ich glaube nicht so an Auren oder so, ne, aber so an Ausstrahlung und so.
Draco kann ja sogar, also das erlaubt Seidenschnabel ja auch, ihm den Schnabel noch zu streicheln, ne? Also er tätschelt den dann halt zwar nur so ein bisschen, aber es ist ja wirklich nur das, was Draco sagt, was Seidenschnabel dann so wütend macht. Und das finde ich halt irgendwie witzig, weil, also natürlich nicht witzig, aber irgendwie interessant, weil ich mir so denke, okay, hat er jetzt verstanden, was er genau gesagt hat?
Nee, das wäre so komisch.
Ich glaube eher, das ist dieser abfällige Ton, den Draco hat.
Ja, ja, und so ein Draco hat sicherlich auch eine Körperhaltung dazu.
Ja.
Er sagt das ja nicht einfach nur so, ach du Scheusal, sondern ich denke, Draco ist da schon sehr klar in seinen Worten und mit seiner Körpersprache und das kann Seidenschnabel lesen.
Ja.
Alles andere wäre auch wirklich ein bisschen komisch.
Ja.
Und wir wissen ja auch, dass Draco glaubt, er würde jetzt sterben. Sein Drama verängstigt natürlich auch die anderen Schüler drumherum. Aber bevor Hagrid Draco in den Krankenflügel bringt, bindet er Seidenschnabel ja nochmal an mit dieser Kette, die er dann da um den Hals gelegt bekommt. Da habe ich mich gefragt, aber auch vorher schon, aber jetzt haben wir kurz Zeit, darüber nachzudenken. Ich finde, diese Haltung an der Kette, wenn es auch nur vorübergehend sein sollte, nicht so optimal.
Ich finde das auch nicht gut, weil wir wissen, es sind eigentlich freilebende Geschöpfe. Warum darf der jetzt nicht einfach wegfliegen?
Ja. Und wäre es nicht sinnvoller, wenn Hagrid das schon vorgemacht hätte, wie das funktioniert, einfach als Anschauungsmoment und dann wäre es gut. Ich weiß nicht, ob ob die das selber machen müssen, sich einem wilden Tier so zu nähern.
Ja, also ich finde dieses praxisnahe Beispiel, also das jetzt habt ihr hier diese paar Hippogreife, macht mal, ohne dass Hagrid ja bei jedem dabei sein kann. Das finde ich auch ein bisschen wild. Ich fände es besser gefunden nacheinander. Aber ich glaube tatsächlich, dass Hagrid das nicht hätte vormachen können, weil die Hippogreife ja eh von ihm gezähmt sind. Das heißt, er hatte diese Annäherung mit der Verbeugung und alles schon. Weil wir wissen, das ist zwar im Film anders, da muss Harry sich ja nochmal verbeugen, später bei Seidenschnabel und so, aber im Buch ist es so, wenn du dich einmal verbeugt hast und der kennt dich, dann ist alles fein, dann musst du dich nicht nochmal so vorstellen. Und ich glaube, deswegen würde es bei Hagrid nicht funktionieren. Der könnte sich da zwar verbeugen, aber die Hippogreife würden sich denken so, yo, was willst du, wir sind doch schon Best Buddies.
Aber würde es dann nicht Sinn machen, wenn dann ein Schüler aus einer höheren Klasse oder so das machen würde, als Drittklässler? Einfach nur aus Schutzgründen.
Ich fände es viel besser, wenn du sagst, du hast maximal 2 Hippogreife und da ist die eine Hälfte der Klasse und da die andere und Hagrid ist in der Mitte und kann halt immer gucken, ja, dass alles gut läuft, weil die so frei, ne, so hier, ihr seid in der Gruppe, ihr macht das mal alleine und so, das finde ich ein bisschen fahrlässig, weil Hagrid kann ja mit seinen Augen gar nicht überall sein und dazu ist es zu gefährlich auf jeden Fall, weil wenn wir jetzt hier schon hören, Neville stolpert die ganze Zeit zurück, weil der Hippogreif nicht in die Knie gehen will, ja, was soll er denn dann den Rest des Unterrichts machen? Von weitem zugucken oder was?
Ja, aber ich finde es Quatsch, weil, also für mich fühlt es sich nicht richtig an, Lebewesen, die auf diese Art und Weise permanent als Anschauungsobjekt zu verwenden. Das ist ja so ein bisschen so wie...
Ja gut, aber das können wir ja in Hogwarts nicht verlangen, weil wir wissen, da wird ganz anders mit Tieren umgegangen.
Nee, ich meine McGonagalls Klassenraum mit den ganzen komischen Tukans oder so, die da rumsitzen, finde ich ganz auch schwierig.
Ja, und die verwandelt sie einfach in irgendwelche Objekte.
Ja, finde ich auch, also das hatten wir auch schon kritisiert, wenn wir über Minnie gesprochen haben.
Also grundsätzlich, klar, das ist nicht natürlich korrekt, ja. Aber jetzt im Sinne von wegen, dass die Schüler ja auch in Gefahr sind, das ist auch nochmal ein anderer Punkt.
Ja, ja, genau. Also es ist so ein bisschen vielschichtiger, als man vielleicht denkt.
Ja.
Weil ich finde, man überliest das so und denkt sich so, ja, ist halt eine magische Welt, da macht man das so. Aber ich finde, auch magische Tierwesen haben ein Recht darauf, artgerecht gehalten zu werden und nicht.
Absolut.
Ich mag halt dieses Vorführen von Tieren allgemein und Tierwesen in Harry Potter. Ich mag das einfach nicht so. Diese Selbstverständlichkeit, mit der Menschen da dran gehen und sagen, ja, ist kein Problem, fass die ruhig an. Also es ist bei Tieren ja immer ein bisschen die Gefahr, dass man die missversteht, dass die einen missverstehen und dass daraus gefährliche Situationen entstehen können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Herde Hippogreife, wenn die da schon mit Eisenketten angebracht werden, also angekettet werden müssen, dass die da jetzt Bock drauf haben. Und dann finde ich, weil die keinen Bock haben, ist die Chance, dass was schief geht, ja deutlich höher, weil die ja wahrscheinlich dann nicht mal amüsiert sind. Weil kriegen die Essen nebenher? Nein, wissen wir nicht.
Also ja, der hat sie ja wahrscheinlich ja schon vorher angefüttert, ne? Also der hat die schon vorher angelockt. Aber immerhin können wir sagen, der Hippogreif kann wenigstens selber entscheiden, möchte ich jetzt angefasst werden oder nicht, indem er sich zum Beispiel nicht verbeugt oder das nicht zulässt.
Ja, das stimmt.
Jetzt denk mal an die Bowtruckles, ja?
Ja.
Wenn die im Unterricht durchgenommen werden, zerquetscht Harry aus Versehen einen, aber nicht, weil er irgendwie auch nicht aufgepasst hat, sondern weil er wütend ist wegen irgendwas, was Draco sagt, wo ich mir denke, okay, jetzt kann dieses arme Wesen wirklich gar nichts dafür, ja. Und der kann sich ja auch, gut, der beißt Harry oder so, aber der kann sich ja wirklich überhaupt gar nicht wehren, dass da irgendwelche Schüler nach ihm grapschen.
Nee, und das ist kompliziert. Ich wollte das der Vollständigkeit halber nochmal sagen, dass wir das hier nicht vergessen.
Ja. Ja, und deswegen ist es eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass Draco sich verletzt. Und es ist natürlich eine Katastrophe, aber gar nicht, weil Malfoy so sehr verletzt ist, wie wir ja wissen, sondern weil er sich jetzt einfach nur noch vornimmt, Seidenschnabel als Strafe aus dem Weg zu räumen. Und irgendjemand, vermutlich Draco oder Lucius eben, benachrichtigt dann ja den Schulbeirat. Und die beschließen, dass Hagrid die Hippogreife erst später behandeln hätte sollen im Unterricht. Und dass er eben auch einfach zu groß angefangen hat in seiner ersten Stunde. Und dann bekommt Hagrid tatsächlich aber noch Post, dass das Ministerium bei der Untersuchung des Angriffs zu dem Schluss gekommen ist, dass Hagrid selbst keine Verantwortung trägt. Da hat Dumbledore sich nämlich auch sehr für ihn eingesetzt. Aber der Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe wird sich nun um Seidenschnabel explizit kümmern. Denn der hat das Fehlverhalten gezeigt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich mir auch denke, naja, Draco hat sich nicht an die Regeln gehalten, die vorher erklärt wurden. Seidenschnabels Verhalten war eigentlich abzusehen in diesem Falle. Dass, wenn er beleidigt wird, dass er sich ja quasi wehrt. Und ich finde, es ist eine dreiseitige Verantwortung. Natürlich hat Hagrid Verantwortung, weil er hätte dabei sein müssen und er hätte da aufpassen müssen. Seidenschnabel ist in der Verantwortung, ein ganz normales Tierwesen zu sein. Das ist er gewesen. Und Draco ist in der Verantwortung, sich so zu verhalten, dass es diesem Tierwesen gut geht. Und das hat er nicht geschafft.
Ja, genau. Aber das sehen die Malfoys natürlich anders.
Natürlich nicht.
Dann haben wir natürlich auch Einfluss im Ministerium, ist ja klar. Vielleicht hat der Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe gerade sowieso nicht so viel zu tun und dachten, ja, kein Problem, wir kümmern uns um Seidenschnabel, wir klagen einen Hippogreif an.
Ja, und der bekommt auch eine Anhörung, und da rege ich mich ja auch jedes Mal wieder auf, dass irgendwelche angefochtenen Todesser wie Sirius Black oder so, wir bekommen keine Anhörung, ja, aber nee, also der Seidenschnabel, der bekommt eine, weil der kann sich ja mal zu Wort melden, was das angeht.
Kann er nicht, aber bis zur Anhörung muss Seidenschnabel angebunden sein und ist auch von den anderen Tieren der Herde getrennt. Das finde ich auch schon wieder, das ist so schlimm.
Das ist so absurd, ja.
Ja, Hagrid ist darüber natürlich auch super traurig, ne? Ich meine, ist ja klar, der fühlt ja auch mit.
Ja.
Und Hagrid lebt ja jetzt auch quasi mit der Angst, dass durch sein Verhalten Seidenschnabel sterben könnte. Und diese Angst ist ja leider auch super berechtigt.
Ja, und ich finde das ja aber eigentlich ganz süß, weil Hagrid hat ja ein sehr starkes Mitleid mit Seidenschnabel. Also der kann sich da ja sehr gut reinempfinden. Und er bringt es eben überhaupt nicht übers Herz, ihn über Weihnachten alleine im Schnee festzusetzen,
nein,
während die anderen sich frei bewegen können. Und deswegen holt er ihn dann in seine Hütte. Und
das
da ist Seidenschnabel ja auch sehr zufrieden und sehr glücklich. Ich meine, er ist natürlich auch unwissend über sein Schicksal.
Ja.
Und als das Trio einmal Hagrid besuchen kommt, da futtert er dann irgendwas Blutiges. Aber er scheint ja sehr, sehr glücklich zu sein. Das finde ich süß.
Ja.
Ich meine, es ist auch keine artgerechte Haltung. Ja, also
nein.
Ich meine, aber dafür, dass er ja angekettet sein muss und nicht rumfliegen dürfte, und dafür kann Hagrid ja auch nichts, ist das, glaube ich, wirklich die beste Alternative für ihn.
Ja, genau. Ich glaube, dass Seidenschnabel sowieso schon immer sehr menschenzugewandt war, weshalb er das ja überhaupt mitmacht.
Ja, und weil Hagrid ihn ja auch gezähmt hat. Also vermuten wir mal, dass er quasi auch in der Herde, die Hagrid ja schon gezähmt hatte, da auch schon zur Welt gekommen ist. Dann kennt er den ja, seit er ein Baby ist.
Ja, genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass Seidenschnabel, es gibt bestimmt auch unterschiedliche Charaktere, aber ich glaube, dass der sehr empfänglich ist dafür. Weil er auch das mit Sirius ja ähnlich verläuft, die Idee, wie die zusammenleben.
Ja, ja.
Das heißt, ich glaube, der hat allgemein, der ist so ein bisschen wie so ein Freigängerkatze, die ist halt auch mal gerne drin. So ist Seidenschnabel.
Ja, und der ist auch einfach sehr, sehr treu. Also ich glaube, wenn er einmal jemanden mag, dann mag der jemanden.
Ja, wenn die nicht so unhandlich groß werden, ne?
Ja. Ja, Hagrid ist sich ja leider ziemlich sicher, dass er bei der Anhörung keine Chance hat, weil Lucius eben alle in der Tasche hat, aber das Trio verspricht ihm ja zu helfen. Und tatsächlich hat Hagrid ja selber auch mit dem Gedanken gespielt, Seidenschnabel einfach freizulassen. Aber er will natürlich nicht das Gesetz brechen und außerdem hat er auch Angst, dass Seidenschnabel zurückkommt und sich gar nicht richtig verstecken wird, weil er weiß ja nicht, was ihm droht und kann natürlich deswegen auch nicht so handeln, wie man das erwarten würde. Ja, für den Prozess durchstöbert das Trio ja auch ein paar Bücher, um nach Fällen zu gucken, wo Hippogreife begnadigt werden. Aber eigentlich finden sie nur sehr abschreckende Beispiele. Also, dass ein Hippogreif mal so ein Verhör gewinnt, ist recht selten.
Später sind sie ja dann nochmal bei Hagrid in der Hütte und Seidenschnabel ist auch da. Er liegt auf dem Boden und frisst tote Frettchen. Hagrid erzählt dann ja von dem Prozess, der bald stattfindet. Und Hagrid muss ja dann auch kurz danach nach London und er hat sich dafür sogar besondere Kleidung zugelegt. Da muss man nämlich offiziell erscheinen und nicht im Maulwurfsfellmantel.
Ja, er will natürlich auch professionell wirken, so wie wir in diesem Podcast.
Genau.
Ja.
Harry und Ron haben dann so ein bisschen das Gefühl, dass sie Hagrid nicht so richtig helfen konnten, fühlen sich dann auch so ein bisschen schuldig. Finde das gut, dass
sie das weil die das vergessen haben, ne?
Genau, dass ihnen das so spät einfällt.
Die haben das quasi vergessen, dass sie das ihm angeboten hatten.
Genau.
Und, aber zum Glück hat ja Hermine ein bisschen was vorbereitet. Ne?
Genau.
Während die über den Streit mit Hermine dann nochmal sprechen, weil da gibt es ja ein paar Differenzen wegen Krätze, da spuckt Seidenschnabel ein paar Frettchenknochen auf Hagrids Kissen. Lecker Schmecker. Also ich meine, ekelhaft. Das ist ein komisches Zusammenleben. Ich weiß nicht, ob ich das haben wollen würde. Aber Hagrid scheint das ja auch nicht so zu stören.
Ja.
Leider verliert Hagrid den Prozess und Seidenschnabel soll hingerichtet werden. Solange darf er zwar zurückkehren nach Hogwarts, aber trotzdem ist das natürlich ein krasser Schlag ins Gesicht für alle. Seidenschnabel weiß davon natürlich nichts und Hagrid berichtet sogar, ihm habe London sehr gut gefallen. Das finde ich auch wieder ganz sweet. Ron vor allem möchte das ja eigentlich nicht akzeptieren und er möchte diesmal die Vorbereitung übernehmen für Seidenschnabels Berufungsverhandlung, die es geben soll. Aber wir wissen ja auch, dass das alles nichts bringt. Und ich finde, es ist zwar schön, dass Seidenschnabel bei Hagrid da in der Hütte lebt, aber ich glaube auch, dass das alles natürlich umso schwerer ist dadurch, weil die beiden sich ja sehr aneinander gewöhnt haben. Und Hagrid sagt sogar nach diesem Quidditch-Spiel, wo Gryffindor gegen die Slytherins gewinnt, ja, das muss ich Seidenschnabel erzählen und so. Also das ist so eine enge Verknüpfung. Das ist ja quasi noch enger als ein Haustier. Also ich habe selten gesagt irgendwie, oh, das muss ich meinem Kater erzählen. Ne? Also weiß ich jetzt nicht.
Ja, und Hagrid hat noch nie gesagt, oh, das muss ich Fang erzählen. Und Fang lebt schon ziemlich lange bei Hagrid in der Hütte.
Good point. Ja, also die sind wirklich sehr, sehr close. Und das ist ja auch eigentlich gar nicht Sinn der Sache eines Hippogreifs, so zu leben wie ein Haustier. Weil das ist ja eigentlich was ganz, also genau das Gegenteil von einem Haustier.
Das stimmt, aber Hagrid, glaube ich, liebt das schon sehr.
Ja, und er verwöhnt Seidenschnabel halt auch sehr. Deswegen genießt Seidenschnabel das auch. Und so wie du gesagt hast, das ist wahrscheinlich ja auch wirklich so ein bisschen Charaktersache. Und ich glaube, Seidenschnabel mag dieses Häusliche halt auch einfach gern.
Findet er halt gut.
Ob er sich jetzt für diese Quidditch-Spiele interessiert? Das weiß ich jetzt nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Vor allem, weil er selber gerade nicht fliegen darf, ist es vielleicht eher so ein bisschen so, ja, danke dafür.
Ja, genau.
Aber ansonsten, glaube ich, fühlt er sich schon sehr wohl bei Hagrid.
Das glaube ich auch. Dann steht ja auch schon die Berufungsverhandlung bevor. Das ist der Tag, an dem nochmal quasi über das Schicksal von Seidenschnabel entschieden wird. Das heißt, es kommen Fudge und auch hier der Henker.
Genau, und ein älterer Zauberer vom Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe. Und McNair ist ja der Henker. Und diese ganze Berufungsverhandlung findet im Schloss statt. Und auch Dumbledore ist auch dabei, denn er möchte für Hagrid da sein an diesem Tag. Das bringt allerdings alles nichts, denn Seidenschnabel verliert diese Verhandlung, war ja irgendwie klar, weil Lucius ja, wie wir wissen, alle manipuliert hat, um seinen Willen durchzukriegen. Und praktisch, dass sie deswegen den Henker sofort dabei haben, denn dann kann die Hinrichtung auch gegen Sonnenuntergang schon stattfinden.
Genau, und das Trio ist ja auch in der Hütte, um Hagrid zu unterstützen. Hagrid möchte aber eigentlich nicht, dass die drei dabei sind, weil sie das natürlich nicht sehen sollen. Es ein schlimmer Moment. Mhm. Eigentlich darf das Trio auch das Schloss nicht verlassen, weil wir haben ja auch noch das Sirius Black Problem. Das müssen wir im Kopf behalten. Ja. Gerade Harry darf nicht einfach so rumlaufen. Aber trotzdem schaffen sie es ja dann mit dem Tarnumhang zu Hagrids Hütte zu eilen. Wollen dann quasi nochmal bei Hagrid sein, bevor sein Schnabel hingerichtet wird. Hagrid öffnet ja dann auch und er wirkt natürlich sehr blass. Er ist super verzweifelt, ist ja klar. Es geht ihm einfach sehr schlecht. Seidenschnabel ist aber noch draußen am Kürbisbeet angebunden, damit er nochmal frische Luft haben kann und auch die Bäume sieht. Und das ist so traurig, echt. Das ist wirklich, es ist herzzerreizend, wenn man sich das überlegt, dass Seidenschnabel von nichts eine Ahnung hat und einfach nur denkt, ach komm, in der muffigen Bude von Hagrid war es jetzt ein bisschen warm, wir sind jetzt einfach nur ein bisschen draußen und gleich gehen wir alle schlafen sozusagen.
Genau, Seidenschnabel spürt dann ja irgendwie doch, dass irgendwas los ist, weil als diese Henkertruppe ankommt, da wird er dann doch ganz nervös und wirft den Kopf so hin und her. Und ja, zum Glück haben ja aber Hermine und Harry den Zeitumkehrer und sie haben die Möglichkeit, Dinge zu ändern. Und zwar gibt Dumbledore ihnen den Tipp, dass sie zwei unschuldige Leben retten können, nämlich neben Sirius auch das von Seidenschnabel. Und so schleichen sich die zwei zurück zur Hütte, um Seidenschnabel zu befreien. Und sie warten natürlich darauf, dass McNair noch einen Blick auf Seidenschnabel geworfen hat, damit Hagrid nicht beschuldigt wird, ihn freigelassen zu haben. Ja, und dann verkündet Fudge, dass sie den Hinrichtungsbefehl noch verlesen müssen und ihn natürlich auch alle unterschreiben müssen. Und diese Gelegenheit nutzt Harry dann, um Seidenschnabel zu holen. Aber der weigert sich zunächst natürlich, er will natürlich nicht weg von seinem schönen Zuhause. Und Harry muss dann richtig fest an dem Seil ziehen, bis er sich bewegt.
Aber dann können sie ihn ja auch wegführen und verstecken sie im Wald. Da wird er ja nicht einfach so gefunden.
Ja, das ist irgendwie voll sweet, weil kaum kommen die da an, da wird dann Seidenschnabel so ganz leise, so als würde er ebenfalls lauschen, was gerade bei der Hütte vor sich geht, weil dieser alte Ministeriumsmitarbeiter, der bemerkt eben zuerst, dass der Hippogreif weg ist. Und McNair ist dann ja so wütend, dass er seine Axt in den Zaun schlägt. Und Hagrid freut sich natürlich. Also das hören die alles. Und für Seidenschnabel ist das natürlich ganz schwierig, sich zurückzuhalten, weil er ja am liebsten zu Hagrid will. Das ist so süß.
Ist es. Und ich finde aber auch ganz cool, wie das im Film gemacht worden ist, dass er da so in den Kürbis schlägt, der McNair. Mhm, und dann so die Raben aufsteigen quasi. Finde ich auch ganz cool
gemacht. Ja, das stimmt.
Gefällt mir einfach gut.
Aber jetzt mal ganz kurz, egal ob jetzt Zaun oder Kürbis, aber Zaun ist eigentlich fast noch ein bisschen schlimmer. Ich meine, der zerstört da einfach Hagrids Eigentum.
Ja eben, das ist total, das
geht das?
Du kannst
das doch
vielleicht
unmöglich
zaubern.
Ja, aber trotzdem, da würde ich sagen, sag mal, war das jetzt notwendig?
Voll unhöflich.
Ja.
Nee, also ich find's auch ein bisschen drüber, muss ich ehrlich sagen.
Ja, vor allem der Zaun, was kann der denn jetzt dafür, ja?
Total.
Harry und Hermine schleichen sich dann mit Seidenschnabel durch den Wald, um die peitschende Weide im Blick zu behalten. Und dann kommt Hagrid ja nochmal vorbei und schon wieder will Seidenschnabel sofort zu ihm rennen. Aber Harry packt ihn dann an der Leine und hält ihn zurück. Und kaum ist Hagrid dann außer Sicht, lässt er so richtig traurig seinen Kopf sinken. Ich finde, der ist so ein Süßbärt, wirklich.
Süßmaus.
Und dann, damit das nicht nochmal passiert, binden sie Seidenschnabel dann an einem Baum. Und da gräbt er so ein bisschen nach Würmern. Und eigentlich kümmert ihn das ganze Geschehen dann ja auch nicht. Aber es dämmert Hermine dann ja irgendwann, dass Lupin sich gleich in den Wald begeben wird als Werwolf und dann verstecken sie sich in Hagrids Hütte. Und da ist natürlich Seidenschnabel überglücklich, weil er denkt, er ist jetzt wieder zu Hause. Und dann legt er sich vor den Kamin, um ein Nickerchen zu machen. Und Hermine wartet dann kurz mit Seidenschnabel in der Hütte, weil Harry sich ja noch in das Geschehen einmischt mit dem Patronus und so. Und weil Hermine sich dann aber doch Gedanken macht, kommt sie mit Seidenschnabel dann angeritten. Also sie kommt zu dem See dazu, wo ich mir auch so denke, jetzt kann Hermine plötzlich ihn reiten. Ich meine, die fliegen offenbar ja nicht mehr, sondern die reiten. Ich weiß jetzt auch nicht, es ist
aber
wild.
Er kann ja auch nicht fliegen, dann würde er ja entdeckt.
Ja, aber ich finde auch, also ich finde auch das Reiten ein bisschen wild, weil kann Hermine das steuern? Nee, Seidenschnabel, wir fliegen jetzt nicht, wir reiten nur. Also since when? Entscheidet das nicht Seidenschnabel selbst?
Ja.
In dem Moment weiß er wohl, was jetzt zu tun ist, denn sie kommen bei Harry an und steigen dann beide auf Seidenschnabels Rücken.
Ich finde auch gut, dass Seidenschnabel offenbar sich von sehr vielen Leuten reiten lässt, einfach mal so ganz spontan. Und
das interessiert ihn gar nicht.
Nee, und ich finde auch gut, dass zwei Leute für ihn auch überhaupt gar kein Problem sind.
Ja, aber drei ja auch nicht.
Also, ja genau. Und also irgendwie ist das verrückt. Dann möchten Harry und Hermine ja noch Sirius retten. Also reiten sie mit ihm zum Turm, in dem Sirius gefangen worden ist. Steigt er da auf? Ich habe es hier nicht stehen.
Ja, das ist so geil, weil Seidenschlabel kann dann in der Luft stehen, weil die müssen ja vor dem Fenster
ach so,
halten.
Ja, genau.
Ja, es ist nicht so wie im Film, dass der da in das irgendeinem komischen cool Kabüffchen ja. sitzt, sondern der hält einfach an quasi vor dem Fenster, schwebt dann so in der Luft. Aber ich meine, wobei das kann Wolkenschwinge ja auch, ne?
Ja, ja, naja, genau.
Aber ich stelle es mir irgendwie gerade so ein bisschen absurd vor. Und dann befreien sie Sirius und er steigt auch noch auf den Rücken. Also jetzt sind sie zu dritt drauf.
Ja, aber man muss dazu sagen, Sirius ist nicht in Shape, der wiegt nicht so viel wie sonst. Ne, der war in Azkaban vorher.
Aber können wir auch noch mal kurz festhalten, dass Sirius einfach auf Seidenschnabel reiten kann und danach ja auch noch wegfliegt.
Mit ihm, ne? Also alleine.
Der flieht dann ja. Ja, ohne sich jemals verbeugt zu haben.
Ja.
Also ich meine, Sirius, du Naturtalent.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass Seidenschnabel, der ist ja doch recht clever, dass der diese ganze Situation vielleicht nicht versteht, wie sie in echt ist,
ja.
aber schon bemerkt, okay, es ist hier Gefahr, Harry und Hermine sind auf der guten Seite, es ist in Hagrids Interesse. Könnte mir vorstellen, dass er auch da wieder so Schwingungen spürt, okay, ich muss, das ist jetzt einfach so.
Ja, oder er ist so loyal, dass er sagt, deine Freunde sind meine Freunde.
Ja gut.
So wie Mikasa es su Casa und dann sagt er halt, mi amigo es su amigo.
Aber, ja, ja, weiß ich nicht, das ist auch ein bisschen schwierig, ne, weil das würde ja bedeuten, dass Harry und Seidenschnabel auch BFF sind, weiß ich jetzt nicht.
Ja, sind die auch.
Ja, aber so doll, ja. Nein. Also dann, finde ich, hat Harry nicht genug gegeben, um Seidenschnabel zu befreien und genügend Sachen nachzulesen.
Im Film beschützt Seidenschnabel die beiden ja auch noch vor Werwolf Lupin. Ne? Da stellt er sich ja so in den Weg und verscheucht die. Aber das ist natürlich im Buch nicht so. Aber ja, ich sehe den Punkt und wie gesagt, ich habe es ja selber aufgebracht. Ich finde es jetzt ein bisschen absurd, dass das, was wir vorher alles gesagt haben, wie wichtig das ist, dass man da so höflich ist und sich vorstellt und verbeugt und so, dass das offenbar bei Sirius nicht zählt. Ich weiß auch nicht.
Vielleicht hat Seidenschnabel auch einfach Mitleid mit ihm, weil er so runtergekommen ist nach den Jahren. Ja, Azkaban denkt sich Seidenschnabel, ach komm, weißt du, was will der schon tun? Der hat eh keinen Zauberstab.
Genau. Ja. Auf jeden Fall fliehen die beiden und suchen sich ein Versteck und reisen zusammen durch die Welt quasi. Auch ein süßes Duo.
Ja, also beide dürfen nicht entdeckt werden.
Was ist der Shipping-Name von Sirius und Seidenschnabel? Siri-Schnabel?
Schnabelus.
Schnabelus. Stimmt mal ab, was findet ihr besser? Siri-Schnabel oder Schnabelus?
Schnabelus finde ich auch gut.
Ja. Sirius schickt ja in den nächsten Wochen und Monaten Post mit vielen verschiedenen exotischen Vögeln. Das heißt, er ist wirklich überall auf der Welt unterwegs und vermutlich sehr weit weg. Und er hat natürlich Seidenschnabel immer als treuen Begleiter dabei.
Ist aber auch krass, dass Seidenschnabel einfach so doll durch die Weltgeschichte fliegen kann.
Ja, richtiger Weltenbummler.
Ist es so, dass du beim Desillusionierungszauber das einmal machst und dann sehen Muggel dich nicht oder muss das aufgefrischt werden und Sirius...
Den musst du auffrischen. Und der Sirius hält vielleicht so eine Stunde
so
oder so.
Unter Kontrolle. Hm, okay,
ja, das glaube ich schon.
Ja.
Also in dem Falle ist, glaube ich, Sirius so vernünftig, weil er ja, glaube ich, nicht so richtig Bock hat, wieder zurück nach Azkaban zu gehen und relativ froh ist, dass er gerade befreit wurde. Und ich glaube, da ist er zum ersten Mal in seinem Leben so vernünftig, dass er auf das wirklich Acht gibt.
Ja, sehr gut.
Die reisen wahrscheinlich auch nur nachts oder so, könnte ich mir vorstellen.
Macht wahrscheinlich Sinn. Weil Seidenschnabel darf ja auch nicht entdeckt werden, weil der ist ja...
Nee, eben. Genau.
Ja, genau. Im März 95, das ist in Harrys vierten Schuljahr, kehren dann ja beide heimlich in die Nähe von Hogwarts zurück. Sie verstecken sich nämlich in einer Höhle in den Bergen. Das grenzt da so an Hogsmeade an. Und Harry hat da ja das Trimagische Turnier zu der Zeit. Das ist also eigentlich eine total riskante Situation für Sirius und für Seidenschnabel, so nah an Hogwarts ranzukommen, weil da ja auch überall Ministeriumsleute sind und allgemein ist da viel los und man kann sich, wenn man aussieht wie Sirius, der überall mit Plakaten zu sehen gewesen ist, ein Jahr davor und ein Hippogreif, die können sich nicht so gut verstecken, aber es funktioniert irgendwie und sie können in dieser Höhle da ja überleben.
Man hätte ja auch einfach mal, da denke ich mir auch mal, dieser blöde siebte Band, da ist Vielsafttrank für alles eine Lösung. Ne? Warum hätte man hier nicht einfach mal Sirius kurz ein bisschen Vielsafttrank mitbringen können. Dann hätte der sich noch irgendwie ein paar Muggelhaare irgendwo stibitzen können. Und dann hätte der wenigstens mal ein paar Tage gehabt, die er irgendwie sich normal bewegen kann für eine Stunde oder zwei. Weißt du, wenn so ein Barty Crouch Jr. das ganze Jahr über schafft, wieso schafft das nicht mal irgendjemand für Sirius zu brauen?
Ja, oder auch im Orden. Das hätte ja auch weitergegeben werden können. Wir wissen ja jetzt schon, dass Sirius nicht das Problem war. Und aber da interessiert sich aber auch wieder niemand
ja,
für.
Ja, nee, das ist auch wieder, ja, dieser Vielsafttrank, der ist auch später wirklich inflationär oft benutzt worden. Naja, aber ich finde es irgendwie ganz süß, weil die führen ja ein sehr schlichtes Leben. Ja, in die müssen Höhle. Sich viel verstecken, in dieser Höhle sowieso. Aber Seidenschnabel ist ja so loyal, dass er total genügsam ist und er ist zufrieden mit dem Leben, was Sirius ihm bietet. Ich meine, er vermisst Hagrid bestimmt schon, aber er ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt bockt oder zickig ist. Ne? So viel zu diesem Diva-Verhalten, was ich vorher so ein bisschen kritisiert hatte. Das zeigt er ja wirklich überhaupt nicht.
Nee. Aber das bedeutet ja, dass Sirius auch gut mit Tieren kann offenbar. Das ist ja auch immer ein Plus. Mhm. Ne?
Ja, das stimmt.
Und auch ein Plus für Seidenschnabel, dass er sich ja in sehr kurzer Zeit an ein komplett anderes Leben gewöhnen kann. Das ist natürlich auch crazy.
So ist es.
Weil,
das stimmt.
Ja. Ne, vorher hatte er Luxus und jetzt hat er Sirius.
Ja, das ist so schön gesagt.
Ja, das ist mir so spontan eingefallen. Oh Mann, Hellsen-Moment hier. Sirius und Seidenschnabel bleiben natürlich nicht für immer in dieser Höhle, sondern irgendwann kommen Sirius und Seidenschnabel dann ja in das Hauptquartier. Aus irgendeinem Grund gibt es wohl keine andere Lösung für Seidenschnabel. Er muss ins Hauptquartier und lebt da im Schlafzimmer von Walburga Black.
Das ist so entwürdigend.
So weird. Ich habe mir das tatsächlich immer so ein bisschen so überlegt, ich weiß auch gar nicht, ob wir in einer anderen Folge schon mal darüber gesprochen haben, dass dieser Raum vielleicht auch magisch ein bisschen vergrößert worden ist.
Ja, so wie nämlich hier das Klassenzimmer von Firenze im 5. Teil.
Ja, genau.
Ich hoffe es, dass das so ein bisschen grün und
Wald,
schön ist wenigstens.
So, weißt du,
ja,
so ein
Feeling.
Ich stelle mir das so vor, dass man das quasi am Anfang des Raumes, das noch so ganz normal ist, so wie bei Walburga das eben schön fand. Und dann geht das so in so einen fließenden Übergang hinüber in so eine Lichtung und dann sind so drumherum Bäume und in meiner Welt ist da auch noch so ein bisschen Sonneneinfall, weil sonst das gute Tier kriegt ja gar kein Licht ab.
Das ist ganz schlimm. Nee, kriegt er auch nicht. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass der jemals in dieser Zeit im Grimmel Place jemals das Tageslicht wirklich gespürt hat auf der Haut.
Ich glaube nicht.
Also im Fell oder auf den Federn.
Genau, nur dieses Magische, was ich mir jetzt gerade vorgestellt habe.
Ja, und wahrscheinlich ist es in Wahrheit nur so, dass Sirius ja vielleicht mal, wenn es hochkommt, noch irgendwo eine Palme im Topf in die Ecke gestellt hat. Ja,
ja wahrscheinlich.
Das ist wahrscheinlich die Realität. Aber wir hoffen natürlich, weißt du noch, bei Hogwarts Legacy, da dieser Raum der Wünsche, wo die Tiere da auch waren.
Ja,
och,
genau.
Das war schön, dieses Paradiesische. Ja. So stelle ich es mir. Also das wäre ja wirklich
ein Träumchen. So schön wird es aber nicht sein, weil wir ja wissen, dass Seidenschnabel da im Stroh rumscharrt nach Überresten von Ratten, mit denen er ja so üblicherweise gefüttert wird. Und da denke ich mir so, also wenn er denn eine kleine Lichtung hätte, wie wir das jetzt gerade so vorgetragen haben, würde er vielleicht auf der Lichtung liegen, aber ich denke, er liegt im Stroh.
Ja, das ist nicht, das spricht nicht für unsere Theorie oder für deine.
Nee, eben, deshalb weiß ich jetzt nicht genau, wie man das überlegt. Und das ist halt ein bisschen schade, dass da wirklich sonst keiner drüber nachdenkt. Weil es ist ja auch ein großes Tier, der im besten Fall kann der sich einmal um sich selbst drehen und das war's. Hm. Weil wie groß soll denn dieser Raum sein von Walburga Black?
Nee, nicht groß natürlich.
Ja. Aber Seidenschnabel ist groß.
Ja, auf jeden Fall. An Weihnachten singt Sirius übrigens ein Weihnachtslied, das handelt von einem Hippogriff.
Ah, ja.
Und das finde ich irgendwie süß.
Ja, aber weißt du, so süß finde ich die Beziehung zwischen Seidenschnabel und Sirius gar
das
nicht
stimmt.
mehr. Weil nachdem die beiden ja ins Hauptquartier gekommen sind, kann sich Sirius ja wie er will im Hauptquartier aufhalten und sich austoben. Er kann ja da von Raum zu Raum gehen und mehr oder weniger sinnvolle Sachen tun. Klar ist das auch langweilig für ihn, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der jetzt nicht mehr so viel Zeit mit Seidenschnabel verbringt, dass Seidenschnabel auch sehr viel alleine ist. Und dann ist das Ganze gar nicht mehr so süß.
Ist es auch nicht und vor allem, das Traurige ist, finde ich ja, dass die ja eigentlich das gleiche Schicksal teilen, weil sie beide Fliehende sind und beide Gefangene in diesem Haus.
Ja.
Aber wie du schon gesagt hast, Sirius hat weit mehr Luxus und weit mehr Möglichkeiten als Seidenschnabel.
Und er kann, Sirius kann sich auch mit Ordensmitgliedern austauschen, die da mal sind oder auch nicht. Ne? Kann er, ne? Geht ja. Wenn Sirius nicht so grummelig auch oft wäre, aber Sirius hat ja alle Möglichkeiten theoretisch, die dieses Haus hergibt.
Ja, und Seidenschnabel verkümmert da.
Ja, genau, deshalb bin ich ein bisschen enttäuscht.
Wenn das Hagrid wüsste.
Nee, genau. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich denke nämlich, wenn er explizit eine Lichtung dahin gezaubert hätte, wie bei Firenze im Klassenzimmer, hätte Harry das erwähnt.
Ja, das glaube ich auch. Ja, und das ist ja eh das Schlimme, das Trio ist ja auch öfter mal da, die besuchen ihn ja auch nicht, ne?
Nee, eben. Das Interesse ist wieder aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja, wir wissen nur von einem Menschen, nee, von einem Wesen, das Seidenschnabel besucht. Das ist Creature.
Ja, super.
Und der verletzt Seidenschnabel vorsätzlich, damit Sirius abgelenkt ist und sich um ihn kümmert. Nämlich genau in dem Moment, als Harry versucht, Kontakt zu Sirius aufzunehmen, um herauszufinden, ob er wirklich von Voldemort ins Ministerium verschleppt wurde. Also das gehört alles zu einem diabolischen Plan. Und Creature lügt dann ja und behauptet, dass Sirius das Haus verlassen hat, obwohl dieser sich eben oben gerade um die Verletzung kümmert von Seidenschnabel. Und deswegen reist Harry ins Ministerium.
Für sowas ist Seidenschnabel dann gut, ne? Für solche doofen Pläne.
Ja, der Arme, als hätte der nicht schon genug gelitten die ganzen letzten Monate. Ja, schlimm. Wir wissen, dass Sirius stirbt in der Schlacht im Ministerium und einen Monat nach dem Tod verkündet Dumbledore, dass Seidenschnabel nun Harry gehört, dass Sirius ihm ja alles vermacht hat, was er besitzt und dazu gehört offenbar auch Seidenschnabel.
Aber warum? Warum gehört Seidenschnabel Sirius?
Ja, weil er den quasi adoptiert hat.
Ah ja, okay. Mhm, klar.
Das ist so ein bisschen wie Lost and Found, ne? Mhm. Ich meine, das sind ja beide Fliehende gewesen, die haben sich gesucht und gefunden. Okay. Wobei sie haben sich eigentlich nicht gesucht und trotzdem gefunden.
Ja.
Aber Harry weiß natürlich überhaupt nicht, was er mit Seidenschnabel anfangen soll und er kann ihn ja noch weniger artgerecht halten als Sirius vorher und deswegen übergibt er ihn wieder an Hagrid, sodass er wieder zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückkehren kann und das ist ja auch irgendwie sweet.
Ja, genau. Und er ist ja dann auch quasi sofort wieder im Game mit Hagrid, ne? Weil Seidenschnabel steht angeleint vor Hagrids Hütte, als Harry und Ron Termine vorbeikommen. Und er ist ja auch ganz aufmerksam und er klappert ja auch da mit seinem Schnabel. Hermine ist zwar etwas nervös, was ich verstehen kann, weil Hippogreife einfach auch groß sind.
Wobei sie ja auch schon mal elegant auf ihm geritten ist.
Ja, ne? Ja, das stimmt wohl. Harry hält aber den Blickkontakt und verbeugt sich höflich erneut und das erwidert Seidenschnabel natürlich. Und dann kann Harry ihn auch streicheln und er spricht auch mit ihm und Harry vermutet, dass Seidenschnabel Sirius vermisst. Aber er weiß ja, dass Hagrid sich gut um ihn kümmert und dass Seidenschnabel wahrscheinlich ein super Leben führt.
Meinst du wirklich, er hat Sirius vermisst?
Ich glaube schon.
Meinst du? Ja, mal gucken. Ja, jedenfalls haben sie ja noch, um die Identität zu schützen, ihm einen neuen Namen gegeben. Da habe ich mich gefragt, weiß ich jetzt nicht, ob sich das Ministerium wirklich so wundern würde, wenn es da noch einen Seidenschnabel gäbe, weil ich glaube auch nicht, dass die sich über diese Jahre hinweg wirklich alle Namen von Tierwesen merken, die sie köpfen wollen.
Nein, und die interessieren sich da auch nicht und die haben sie auch nicht gemerkt, wie Seidenschnabel aussieht.
Nee, eben.
Also, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sagt man ja so schön.
Das stimmt, das stimmt. Ja, auch bei der Beerdigung von Aragog später im Jahr ist Seidenschnabel in der Nähe der Hütte.
Ja, weil der jetzt da lebt. Dann nimmt der alles mit.
Ja, klar.
Ja. Und bestimmt ist er danach tröstend zu Hagrid gegangen. Nachdem der besoffen eingeschlafen ist, hat Seidenschnabel noch mal ein paar Frettchenknochen so über Hagrid gerieselt.
Wie so eine Katze so auch Geschenke macht, so macht Seidenschnabel eben auch seine Geschenke.
Ja, genau. Nach der Schlacht im Astronomieturm nimmt Harry ja dann die Verfolgung von Snape auf. Die sind dann auf dem Hogwarts-Gelände. Und während dieses Kampfes zwischen Snape und Harry greift ja dann sogar Seidenschnabel ein, um sich für Harry einzusetzen. Snape trifft Harry ja irgendwie mit einem Zauber, sodass Harry dann zu Boden geht. Und in diesem Moment fliegt Seidenschnabel nämlich wütend auf Snape zu und schlägt ihm mit seinen Flügeln und versucht ihn mit seinen Krallen so anzugreifen. Dadurch stolpert Snape dann zurück und flieht dann auch, weil gegen einen Hippogreif hast du keine Chance.
So, und hier haben wir es jetzt wirklich, das ist jetzt ausnahmsweise nicht im Film, aber quasi ersetzt die Szene aus dem dritten Film, die der Film dazu erfunden hatte. Das gab es ja damals nicht im Buch. Also hier ist es so wirklich so, dass Seidenschnabel so loyal ist, dass er Harry hier beschützt, als er angegriffen wird. Ja, gut, dass er sich nochmal kurz vorher verbeugt hat, um sich nochmal in Erinnerung zu rufen. Sonst hätte sein Schnabel das ja vielleicht nicht gemacht. Wissen wir nicht.
Es ist ein bisschen, da ist nicht so ein roter Faden drin, ne? Mit dem Verbeugen und nicht verbeugen und muss sich verbeugen und wann und das stimmt schon.
Sicher ist sicher, Harry hat hier auf jeden Fall damit, glaube ich, eine ganz weise Entscheidung getroffen, weil
Safety first.
Das hat sich Seidenschnabel auf jeden Fall gemerkt.
Ja.
Ja, auch bei der Schlacht von Hogwarts ist Seidenschnabel dabei und mit einigen Testralen von Hagrid greift er aus der Luft die Riesen an, die auf Voldemorts Seite kämpfen. Und vermutlich überlebt Seidenschnabel ja auch die Schlacht.
Natürlich überlebt er die Schlacht.
Ja, und ich hoffe einfach, dass er bis zum Ende seiner Tage bei Hagrid auf den Ländereien von Hogwarts lebt.
Ja, weil ich habe das nämlich noch mal ein bisschen überlegt, wie der lebt. Weil ich glaube auch, dass er bei Hagrid lebt und dass sich perfekt um ihn gekümmert wird. Ich glaube auch nicht, dass er jemals wieder zu seiner Herde zurückkehrt. Ich glaube, dass der schön bei Hagrid bleibt. Der ist jetzt so Haus- und Hof-Hippogreif quasi. richtig praktisch eigentlich auch für Hagrid, habe ich mir überlegt, weil Hagrid ja vielleicht Ungeziefer da an den Kürbissen und so hat. Aber das ist ja kein Problem mehr, weil das macht ja jetzt alles Seidenschnabel. Ist da noch eine einzige Ratte? Ich denke nicht.
Ja, stimmt.
Alle Mäuse weg, alle Frettchen weg, die da nicht hingehören. Das Einzige, worum ich mir ein bisschen Sorgen mache, sind Eichhörnchen, weil die sind süß.
Ja.
Und weil sich ja Seidenschnabel jetzt auch nicht mehr verstecken muss, weil alles mit Voldemort ist vorbei. Das Ministerium hat jetzt wirklich gar keine Zeit mehr darum, sich um alte Prozesse, um Hippogreifen zu kümmern, kann er ja jetzt auch wieder fliegen. Das heißt, er ist jetzt ein freier Hippogreif.
Gott sei Dank.
Er könnte quasi so leben, wie er sich das vorstellt. Manchmal macht er vielleicht einen Ausflug in die Berge, aber er kommt abends auf jeden Fall immer zurück. Das, so stelle ich mir das irgendwie vor. Dass,
ja, ich finde das sehr schön.
Und in meiner besten Vorstellung kommt Harry, der ja eigentlich der Besitzer ist von seinen Schnabel, auch manchmal vorbei zum Streicheln. Aber ich befürchte, das passiert nicht.
Das wäre schön. Ja, schöne Sache, Harry, schöne Sache.
Wirklich
hat noch nie so gut gepasst wie jetzt.
Das stimmt wohl.
Ich finde es wirklich süß mit Seidenschnabel. Ich finde, der hat eine schöne Rolle in den Büchern, auch wenn es jetzt nicht so super tiefgründig ist. Aber er kommt ja doch immer wieder.
Ja, ich finde auch gar nicht, dass es immer so tiefgründig sein muss und es muss auch keine krasse Entwicklung geben, also abgesehen davon, dass es ein Tierwesen ist. Aber Hippogreife, die mag ich wirklich gerne. Also sind einfach super majestätisch und total cool und auch so richtig magisch.
Das stimmt.
Ja, weil so einen Niffler kannst du leicht auch mit einem Maulwurf verwechseln oder Schnabeligel, wenn du keine Ahnung hast, wie Echidna aussehen. Deshalb denke ich, das ist super.
Ja, die sind ja sowieso deine lieblingsmagischen Tierwesen, ne?
Weil die toll sind. Ja,
perfekt. Ich habe noch eine Eulenpost für uns.
Yes.
Die Eulenpost ist von Josephine. Ich glaube, die Eulenpost habe ich bei Insta gefunden. Sie schreibt: Ich habe noch zwei Fragen für die Eulenpost. Erstens, wie funktioniert das Konzept Vertrauensschüler? Gibt es pro Haus immer zwei im 5., im 6. und im 7. Schuljahr, also insgesamt 6? Oder gibt es nur alle 3 Jahre neue? Oder sind immer nur 5. Klässler Vertrauensschüler? Also das ist die erste Frage.
Mhm.
Zweitens, habt ihr eine Theorie oder wisst ihr, wie ein Poltergeist entsteht? Ich hoffe, ihr könnt das beantworten. Und zum Schluss habe ich noch eine Theorie zu Patroni. Patroni passen sich ja an, wenn man jemanden liebt. Und ihr habt euch ja mal gefragt, warum Lily passend zu James einen weiblichen Hirsch, also eine Hirschkuh hat. Und Snape auch eine Hirschkuh. Ich denke, dass man einen andersgeschlechtlichen Patronus bekommt, wenn es Liebe ist, man aber immer noch eine eigene Person ist und dass sich das Geschlecht nicht ändert, wenn man sozusagen besessen vor Liebe ist. Ich denke, dass Tonks Patronus zum Beispiel das gleiche Geschlecht hat wie der von Lupin, weil sie nicht ohne ihn leben will. Ich hoffe, ich habe das deutlich erklärt. Zauberhafte Grüße, Josephine.
Ja, danke, Josephine. Gehen wir kurz auf die Theorie ein mit den Patroni.
Mhm.
Könnte natürlich so sein.
Ja.
Also ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe auch die Theorie.
Mhm.
Ich glaube, wir haben nicht genügend Beispiele, um die noch zu stärken. Ja. Aber die Beispiele, die beiden, die du genannt hast, machen ja irgendwie Sinn. Könnte man
Klingt plausibel
lassen.
Auf jeden Fall.
Und dass das ja durchaus einen Unterschied macht, ob du jemanden liebst oder besessen von ihm bist, das wissen wir ja ganz klar. Deshalb passt das her. Ja.
Genau. Die erste Theorie war die zu den Vertrauensschülern, weil theoretisch, also eigentlich wissen wir, dass es immer neue Vertrauensschüler gibt.
Ja.
Weil es wird ganz oft von einem Vertrauensschüler aus einem höheren Jahrgang gesprochen. Das sind eigentlich immer 5. Klässler.
Ja. Jedes Jahr.
Ich glaube, im 5. Jahr hast du die Möglichkeit, Vertrauensschüler zu werden. Und im 7. kannst du dann noch Schulsprecher werden, wenn du.
So habe ich das auch verstanden. Möchtest.
Weil es können ja auch Schulsprecher werden, die nicht Vertrauensschüler waren.
Ja.
Also James wird, glaube ich, Schulsprecher, aber er war nicht Vertrauensschüler. Also es geht auch.
Ja.
Und ich glaube, dass es immer nur 5. Klässler sind, die Vertrauensschüler werden.
Weil sonst würden doch im 6. Schuljahr, nee, wann werden Hermine und Ron Vertrauensschüler?
Ja, im 5. Moment, aber die sind im 6. Yeah. auch noch Vertrauensschüler. Oder? Ist das nicht im 6., wo die da diese Frisbee da wegnehmen und so?
Das weiß ich gerade nicht.
Jetzt bin ich gerade verwirrt. Nee, anscheinend bleiben die dann doch vom 5. bis zum 7. Schuljahr Vertrauensschüler. Und dann gäbe es von jedem Jahr eben, genau wie du gesagt hattest, 6 insgesamt.
Es erscheint mir wild und viel.
Ja, doch, aber es muss sein. Doch, doch, auf jeden Fall. Weil auch Percy, im 1. Jahr von Harry ist er Vertrauensschüler. Da ist er im 5. auch. Band. Und im 2. Teil sagt er, ich als Vertrauensschüler werde doch sowieso nicht von einem Basilisken getroffen und so.
Ja, genau.
Also er muss auch noch Vertrauensschüler sein.
Aber dann kannst du im 7. nicht noch Vertrauensschüler sein.
Ja, das wissen wir halt nicht, weil das Trio da nicht mehr da ist. Aber ich glaube schon, dass die dann auch immer noch Vertrauensschüler sind. Außer du wirst zum Schulsprecher, so wie Percy.
Aber wer übernimmt dann den Job von ihm? Kann man dann im 7. nachbenannt werden? Das macht,
nee, also, der macht beides dann.
Ist es, ja? Okay. Na gut.
Ja, und wir wissen ja auch zum Beispiel, dass im 3. Teil und auch, nee, im 2. Teil müssen die Vertrauensschüler ja auch immer so Schichten schieben und so, weißt du? Und ich glaube, wenn das nur so wenige wären, wäre das ja, kannst du dir ja sparen. Aber wenn es alle machen müssen, also 5., 6. und 7. Klasse, dann würde es ja schon.
Das ist ja Quatsch.
Ja, weil das dann voll viele sind aus jedem Jahr, meine ich. Das sind ja
zu viele, finde ich.
Dreimal so viele. Ja, aber dann kann man sich's besser abwechseln, meine ich.
Ja, aber das sind ja so schon 8. Wenn 8? In jedem nur 1.
2, 4, 6 8. pro Jahr. Pro Haus.
Nee, ja, aber das ist zu viel. Das finde ich zu viel. Das finde ich macht auch überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, aber so muss es ja sein.
Ja, aber ich kann doch trotzdem das System anzweifeln.
Ja, ja, natürlich. Ja, das, also gut, das System Hogwarts zweifeln wir ja sowieso.
Und ich finde dafür, dass es aber wirklich sehr viele Vertrauensschüler sind, weil es sind immer 2 pro Jahrgang, das sind dann 6. Dafür, finde ich, kommen Vertrauensschüler ganz schön wenig vor und müssten ja das Schloss tendenziell besser unter Kontrolle haben.
Ja, dann ist natürlich immer die Frage, was ist eigentlich die Aufgabe von Vertrauensschülern, außer dass sie so ein bisschen die Petzen der Schule sind.
Ja, weil sie nicht. Also ich glaube, dass ich mir jetzt nicht weiterhin vorstellen werde, dass es 6 Vertrauensschüler in immer 6 pro Haus. Das sind dann ja 24 Schüler, die Special-Aufgaben haben, von denen wir nicht wissen, wie Special sind.
Ja, eigentlich dürfen nur Punkte abziehen. Aber ich habe noch einen Hinweis darauf, weil ich glaube, also in den Büchern kennen wir halt auch nur so unverhältnismäßig wenige Schüler. Also wenn du dir überlegst, allein in Fred und Georges Jahrgang
kennen
wir nur noch Lee Jordan. Das heißt, einer von denen, in Zweifel dann Lee, müsste ja Vertrauensschüler sein. Ich glaube aber, es gibt weitaus mehr Schüler und ich vermute ja immer, dass es nur in Harrys Jahrgang so wenige gab, weil das eben durch den Krieg ein geburtenschwacher Jahrgang war.
Ach so. Mhm.
Und eigentlich die anderen Jahrgänge viel voller sein müssten. Und wir deswegen halt auch einfach nicht so viele Schüler kennen. Und dann wären die paar Schüler, die dann da Vertrauensschüler sind, auch nicht mehr so ausschlaggebend.
Ja, okay, verstehe. Ja,
also ich hoffe einfach, dass die Schülerzahlen eigentlich größer sind.
Ja, okay.
Na gut. Und die andere Frage war, wie Poltergeister entstehen.
Das weiß man ja gar nicht so genau, ne?
Genau. Das hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen die Theorie. In Piefs Folge kann man da ja gut reinhören.
Ja,
genau. Da haben wir so ein bisschen darüber rumgerätselt. Die lohnt sich sowieso immer anzuhören, diese Folge.
Nicht am Korken ziehen.
Ja, genau. So, dann würde ich sagen, war das doch eine schöne Folge. Nächste Woche.
Yes.
Das ist unser Jubiläum-Special. Ist das nächste Woche?
Weiß ich nicht, aber es ist, wenn es nicht jetzt ist, dann doch müsste eigentlich, ne?
Ich glaube auch. Das müsste nächste Woche sein. Also hört auf jeden Fall rein. Da beantworten wir eure ganzen Sprachnotizen.
Wuhu, ich freue mich schon mega. Wir haben es nämlich tatsächlich noch nicht aufgenommen zum jetzigen Zeitpunkt. Wir werden das als
stimmt.
nächstes
das
aufnehmen.
Das machen wir noch.
Und da bin ich gespannt, was da alles so passiert. Das haben wir ja noch nie gemacht. So, das ist ja ein absolutes Novum.
Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr. Dann würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche zu unserem 5-Jährigen. Und bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Und ab geht's zu den Outtakes.
Achso. Seidenschnabel, nein.
Ich bin ja dran.
Und wohnt, oder wohnt, nein. Und wohnt, geboren. Und wohnt seitdem dort.
Ich bin ja dran. Schön, dass wir das gerade quasi genau so schon gesagt haben.
Ja, gut.
Egal.
Ja, du kannst es ja rausschneiden. Ich habe ja gesagt, ja. Wissen wir nicht.
Ach. Ich bin ja dran.
Bla, bla, bla. Das passiert immer nur bei den Schokofroschkarten. Das ist irgendwie, weiß ich nicht.
Ja.
Als Hippogreif, ach Mann, es kann doch nicht die Möglichkeit sein. Als Hippogreif hat er natürlich den Körper, er hat einen Körper, das ist schon mal gut.
Mhm.
Muss mal kurz überlegen, wie ich das hier gemeint habe. Eventuell habe ich...
Er hat Körper, oh scheiße, jetzt
hat er einen Screenshot hat einen Körper.
Gemacht. Scheiße, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Körper, Hinterbeine und Schwanz von einem Pferd habe ich.
Ja.
Scheiße, ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt.
Ach, jetzt macht es Sinn. Ja, ich weiß auch nicht, was...
Ich bin ja dran.
Ich habe auch wieder komisch angefangen. Okay. Bla, bla, bla. Ach Mann, ey, warum habe ich das so komisch aufgeschrieben?
Ich bin ja dran.
Ich glaube, dass... nein.
Ich bin ja dran.
Wie heißen diese Tiere? Predator auf Deutsch. Sie sind auf jeden Fall...
Jagdtiere.
Heißt das Jagdtiere? Es sind auf jeden Fall Jäger.
Ja.
Es sind auf jeden Fall Raubtiere.
Jetzt haben
wir's. Was ist das hier?
Ich bin ja dran. Aufgelegt, dass sie ein was? Wie heißt der nochmal?
Desillusionierungszauber.
Ich bin ja dran.
Wie alt wird denn so ein Adler?
Ich glaube nicht so alt, oder? Ich würde jetzt schätzen, ein freier Adler würde ich sagen 6 Jahre und ein in Gefangenschaft lebender 12.
Ich sage, wenn es gut für den Adler in freier Wildbahn läuft, wenn es gut für den Adler in freier Wildbahn läuft, sage ich 13 Jahre und wenn in Gefangenschaft 16.
In freier Wildbahn im Schnitt 15 bis über 30.
Ja, sag, krass. Sag mal.
Aber in Gefangenschaft, bis zu 50 Jahre.
50 Jahre. Krass, ne?
Wow. Ich bin überrascht. Ja, cool. Drittes Schuljahr, oder was?
Ja, genau.
Magst du anfangen?
Pflege magischer Geschöpfe.
Yeah.
Zu anfangen?
Ich habe dich gerade gefragt, ob du anfangen möchtest. Mir ist es egal.
Mir ist es auch egal. Du hast bestimmt einen schönen Einleitungssatz.
Ja, gut. Das weiß ich nicht, aber ich starte jetzt einfach mal.
Das hast du aber immer.
Ich bin ja dran. Weil er weiß ja nicht, was ihm... Nee. Ich bin ja dran.
Oh, ich bin nur ein bisschen verwirrt.
Ich bin ja dran.
Ich finde gut, dass ich Sachen aufschreibe, die nicht wichtig sind.
Ich bin ja dran. Ich bin ja dran. Vielleicht hatte er Sirius auch schon in seiner... Nee, wobei, so alt kann Seidenschnabel nicht sein.
Aber
ich schätze Seidenschnabel als Jungtier ein.
Ja? Ach, bei mir ist der so Teenie.
Ja, aber er ist jetzt keine,
in Menschenjahren,
wie wir gerade gesagt
21.
haben, 50 oder so. Ja, okay, das ist okay. Das ist aber kein Teenie mehr eigentlich.
Ja, Antonia.
Er ist auf jeden Fall kein alter Hippogreif, nee, so ein alter Erfahrener, nee. Dass ich sagen würde, okay, als Sirius ein Schüler war, hatte er schon sich bei Seidenschnabel im Unterricht verbeugt.
Ja.
So nicht, weißt du?
Nee, sehe ich ein.
So. Ich bin ja dran.
Antonia ist schon wieder
Ich erschrecke mich immer so.
Ja,
mein
ist auch
Gott.
Wirklich doll, ne, wenn das hier umkippt. Ist auch jetzt aufgeladen. Wunderbar.
Fünftes Buch. Ich bin ja dran. An Weihnachten singt Sirius. Ich bin ja dran. Ist unser Special.